Willkommen zu einer neuen Folge von Sandfox labert, diesmal zum Thema Einflüsse. Hallo zu einer neuen Folge von Sandfox labert. Nachdem ich dir in den letzten Folgen etwas darüber erzählt habe, warum ich der Meinung bin, dass es eine Originalität im Bereich der Kunst gar nicht gibt und was man meiner Meinung nach bei der Bewertung von Kunst beachten sollte, möchte ich diesmal erzählen, was mich überhaupt zu dem Autoren und Journalisten, zu dem Blogger und Podcaster oder schlichtweg zu dem Menschen gemacht hat, der sich auf diesen Seiten oder in diesem Podcast präsentiert. Die Frage, die sich dabei stellt, ist natürlich auch, wie geht man mit seinen Einflüssen um? Wie gehen sie in die Arbeit ein, die man als Autor oder Journalist macht? Und welche Teile dieser Einflüsse kann man bis heute in meiner Arbeit nachvollziehen? Dazu muss ich sagen, ich bin Jahrgang 65, das heißt, ich habe tatsächlich noch eine Zeit erlebt, in der es keine Computer gab, kein Internet. Das Fernsehen hatte gerade mal 3 Kanäle. Wenn man in der Nähe von Holland gelebt hat, so wie ich, konnte man schön verrauscht noch Holland 1 und 2 sehen und dort englische Serien mit holländischen Untertiteln gucken. Aber ansonsten war man eben darauf angewiesen, sich wirklich Medien zu beschaffen. Und einer der wichtigsten Punkte in meiner Jugend waren Hörspiele. Das Ganze begann mit Huibu, das Schlossgespenst, und ging weiter über Karl-May-Hörspiele, Commander Perkins und die unter Hörspielfans noch heute beliebte Europa-Gruselserie. Das heißt, ich habe mich sehr früh, nämlich schon in den frühen 70er Jahren, viel mit Hörspielen, Hörbüchern und so weiter beschäftigt. Etwas, was ich bis heute gerne mache. Und was bis heute auch einen gewissen Einfluss darauf hat, wie ich arbeite, weil ich merke immer wieder, dass ich bestimmte Redewendungen, bestimmte Arten, wie man Spannung aufbaut, aus diesen Hörspielen übernehme oder auch Sprüche, die ich damals dort gehört habe, bis heute in meinem Repertoire habe. Aber außer Hörspielen habe ich auch sehr viele Bücher gelesen und das war schon ziemlich breit gestreut. Für uns damals völlig normal, die Jungs von Burg Schreckenstein von Oliver Hassenkamp, das war Pflichtlektüre unter den Jungs von damals, genauso wie Raumschiff Monitor von Rolf Ulrici, der damals eine Geschichte über einige Jungen und Mädchen erzählte, die im Auftrag eines Wissenschaftlers ins Weltall flogen. Das war natürlich total aufregend. Des Weiteren Heftchenromane wie Perry Rhodan oder Larry Brand, die bis heute teilweise laufen, aber damals war das eben etwas, nun ja, ich kannte noch keine große Literatur und von daher war es für mich im Endeffekt ein prägendes Erlebnis, diese Dinge zu lesen. Was allerdings ein bisschen seltsam heute erscheinen mag, es gab damals eben eine ganze Reihe von Heftchenromanen, zum Beispiel SOS, Schicksale deutscher Schiffe oder auch Lanzerhefte und ähnliches, die mich auch irgendwo fasziniert haben. Zum einen, weil es eine Zeit war, die ich damals nicht wirklich verstanden habe, zum anderen aber auch, weil ich mich sehr für Militärtechnik interessiert habe. Eine Faszination, die bis heute noch so ein bisschen da ist, wenn ich auch inzwischen sehr viel besser verstehe, was darin teilweise für ein historischer Blödsinn geschrieben wurde. Und nicht zu vergessen, welche fragwürdige Ideologie darin eben nicht thematisiert, sondern einfach transportiert wurde. Nicht zuletzt habe ich natürlich auch Comics gelesen. In den frühen 70ern holte man sich aus dem Laden an der Ecke die neuesten Marvel-Hefte. Dazu gab es Reihen wie Trigan oder Yokozuno, die mich völlig fasziniert haben mit ihrer eigenartigen, zukünftigen oder fremdartigen Welt. Meine wirkliche Faszination in dieser frühen Zeit waren aber Filme. Und ich glaube, das begann 1974. Damals lief im Fernsehen Dracula. Ihr wisst schon, Christopher Lee, hochgewachsen in einem schwarzen Anzug, der die Jungfrauen von London jagt. Oder so ähnlich. Ich habe damals oben auf dem Treppenabsatz unseres Hauses gelegen. Von da aus konnte man nämlich direkt auf den Fernseher gucken und habe mir diesen Film nachts angeguckt. Weil natürlich durfte ich das nicht. Aber war mir egal. Ich musste das jetzt sehen. Ich fand das faszinierend. Und ich habe mich gegruselt. Als Dracula sich am Ende dieses Films tatsächlich im Licht der Sonne auflöste, habe ich angefangen zu heulen, bis mein Vater von unten aufgetaucht ist und mich ins Bett gebracht hat. Es hat mich zwar völlig begeistert, aber ich konnte trotzdem nachts nicht schlafen und ständig stand im Schatten meines Zimmers in der Ecke Dracula und ich habe für viele Wochen Albträume davon gehabt. Trotzdem ist Christopher Lee bis heute mein Lieblings-Dracula. Egal was danach kam, er ist der Richtige. Ein weiterer Film, der mich damals völlig fasziniert hat, war Sindbads siebte Reise, der irgendwann im Fernsehen lief, und zwar in der Version von Ray Harryhausen. Danach rannte ich als Zyklop durch den Garten und machte komische Geräusche, weil ich diese Figur im Film so faszinierend fand. Schaut man sich das heute an? Nun ja, die Trickaufnahmen sind für die damalige Zeit sicher gut gewesen, aber heute sieht man sofort, wie es gemacht ist. Trotzdem ist diese Faszination immer noch da. Kurze Zeit später lief dann Sindbad und das Auge des Tigers im Kino und ich war tatsächlich da drin, durfte mit hinein, ein weiterer Film von Ray Harryhausen und auch die nächsten Filme von ihm, Sindbads gefährliche Abenteuer und Kampf der Titanen sowie später auf Video Jason und die Argonauten, habe ich mit Begeisterung gesehen. Für mich war das ein Blick in eine märchenhafte Welt, egal wie durchsichtig oder klar die Tricks zu erkennen waren. Es war einfach eine liebevolle Art, Filme zu machen. Einer der ganz großen Momente, 1990, auf einem der ersten Fantasy-Filmfeste in Hamburg noch, habe ich die Chance gehabt, Ray Harryhausen zu treffen, sogar im Kino neben ihm zu sitzen, während auf der Leinwand eine Reihe seiner größten Erfolge lief und er saß da und erzählte mir, wie er bestimmte Sachen gemacht hat oder was damals passiert ist und Ralfi saß daneben und grinste nur und war völlig begeistert von diesem absoluten Gentleman. Leider ist Ray Harryhausen nicht mehr unter uns. Er starb am 7. Mai 2013 und irgendwie starb mit ihm auch diese Art Filme zu machen, denn ich habe, nachdem er in Rente gegangen ist, eigentlich kaum noch solche Filme gesehen, wie er sie gemacht hat und das bedauere ich bis heute. Überhaupt Filme. Damals gab es im Kino das sogenannte Kinderprogramm. Das heißt, man konnte für 3 Mark in einen Film gehen, nachmittags, und da wurde alles Mögliche gezeigt, was man eben gerade für Billiggeld bekommen konnte. Ich habe also unsterbliche Klassiker gesehen wie Frankensteins Monsterjagen, Godzillas Sohn, Invasion aus dem Innern der Erde, Raumschiff Terra zum Planet der Affen, Roboter der Sterne oder Zotti das Urviech. Viele könnten diese Filme inzwischen wieder gesehen haben, denn ein großer Teil davon läuft inzwischen bei Schläferz. Verständlicherweise. Des Weiteren war ich damals im Kino und habe Filme gesehen wie Der weiße Büffel, ein Western mit einem Monsterbüffel, der mich damals irgendwo fasziniert hat, wenn ich auch genau gesehen habe, dass der Büffel nicht echt war. Und natürlich mein erster James-Bond-Film, Der Spion, der mich liebte, den ich damals auch total klasse fand und der bis heute auch zu meinen Favoriten gehört. Aber dann kam etwas Besonderes. 1978 kam Krieg der Sterne in die Kinos. Ja, Krieg der Sterne, nicht Star Wars, nicht Episode, was auch immer. Es war für mich Krieg der Sterne. Und ich saß völlig fasziniert im Kinosessel und guckte darauf, wie im Weltall gekämpft wurde mit fetziger Musik und donnernden Explosionen. Bei der Erstauswertung war ich schon 7 Mal im Kino und habe mir diesen Film angeguckt. Und danach habe ich auch Filme gesehen wie Kampfstern Galactica und sogar den unsäglichen Star Crash habe ich im Kino gesehen. Einfach, weil wir nicht sehr viel anderes hatten. Es wurde in alles reingegangen, was irgendwie nach Science Fiction und sowas ähnlichem wie Krieg der Sterne aussah. Und dann kam der große Moment, wo ich mein langjähriges Vorbild entdeckt habe, nämlich Stephen King. Der erste Roman, den ich von ihm gelesen habe, war Christine. Über den habe ich schon mal in einem Blogartikel lang und breit berichtet. Und auch seine Kurzgeschichtensammlung Nachtschicht hat mich vollends fasziniert. Später habe ich alles gelesen, was ich von ihm in die Finger bekam, also Dinge wie Carrie, S, The Stand, Der Talisman, und er war für eine lange Zeit mein großes Vorbild. Ich wollte immer schreiben wie Stephen King. Sein Buch Das Leben und das Schreiben hat mich auch später noch sehr beeinflusst und hat mir gezeigt, dass vieles von dem, was ich mir inzwischen als Autor angewöhnt hatte, tatsächlich auch auf das zurückging, was ich bei King gelernt habe. Aber ich habe auch erkannt, dass er einige Sachen komplett anders macht als ich. Und das fand ich auch gut, denn so konnte ich mir selber klar machen, dass ich nicht versuchte, der deutsche Stephen King zu werden, was wohl auch irgendwie seltsam wäre, sondern dass ich meinen eigenen Weg gefunden hatte oder dabei war zu finden. Aber gehen wir nochmal ein paar Jahre zurück. Damals, 1982, zu meinem Geburtstag, bekamen wir einen Videorekorder. Das ist vielleicht heute nichts Besonderes mehr, damals war das aber ganz weit vorne. Direkt am ersten Abend liefen sogar im Fernsehen die Filme Die fantastische Reise, ihr wisst schon, mit dem U-Boot durch die Blutbahn, wenn ihr nicht wisst, unbedingt gucken, und Kampfstern Galactica. Beide wurden natürlich sofort aufgenommen und wochenlang immer wieder geguckt. Danach wurde Zombie bei mir zu Hause zum meistgeguckten Film, weil ich es geschafft hatte, diesen Film aus der Videothek zu schmuggeln, obwohl ich noch keine 18 war, und auch noch zu überspielen, sodass ich jetzt eine grauenvoll aussehende Kopie hatte, aber auf dem Schulhof ständig angesprochen wurde: Du hast Zombie, ne? Können wir den mal sehen? Am Ende hieß es, okay, du darfst nur noch zweimal in der Woche Leute einladen, um Zombie zu gucken, weil ich habe diesen Film wahrscheinlich 70, 80 Mal gesehen. Zu der Zeit guckte ich aber auch tatsächlich Leih mir deinen Mann, also eine absolute 60er-Jahre-Screwball-Komödie. Die wurde jede Woche vor der Tanzschule geguckt. Ja, wir sind damals tatsächlich zur Tanzschule gegangen und hatten Spaß dabei. Ebenso Mr. Hobbs macht Ferien, eine wundervolle, absolut göttliche Komödie über einen Durchschnittsmann, der mit seiner ganzen Familie in den Urlaub fährt und was ihm dort alles passiert, bis heute sehenswert. Ein besonderes Erlebnis war dann 1984 mein Kinobesuch bei Ghostbusters. Zum allerersten Mal habe ich erlebt, dass Horror und Humor tatsächlich zusammen möglich sind. Denn wenn man aus Ghostbusters allen Blödsinn, allen überdrehten Humor, alle Seltsamkeiten herausnimmt, hat man im Grunde genommen immer noch einen Horrorfilm darunter und man hätte diesen Film wahrscheinlich auch ernsthaft drehen können. So rennt eben der Marshmallow-Mann durch die Gegend und es gibt einen Haufen Männerzoten, die man in der deutschen Synchro nicht ganz so deutlich heraushört wie im Original. Aber trotzdem, bis heute ist Ghostbusters mein erklärter Lieblingsfilm. Vielleicht nicht ob seiner Qualität, aber alleine deshalb, weil er mir diese Mischung Horror und Humor zum ersten Mal vor Augen geführt hat. In den 80ern und 90ern gab es dann eine Reihe von Fernsehserien, die mich sehr beeinflusst haben. Natürlich haben wir alle damals Star Trek geguckt. Es begann mit The Next Generation oder Das nächste Jahrhundert, ging weiter mit DS9 und später teilweise mit Voyager, was aber einige dann schon boykottiert haben. Dann gab es Akte X, bis heute einer meiner Favoriten, wenn man die dämlichen Mythologiefolgen mal außen vor lässt, die irgendwie nie Sinn ergeben haben, aber der Rest war gut. Dann gab es noch Babylon 5, vermutlich die beste SF-Serie aller Zeiten, wenn man sie heute auch aufgrund der doch sehr veralteten Tricktechnik kaum noch sehen kann. Außer man kann, wie ich, auch heute noch Ray Harryhausen-Filme ohne Probleme angucken. Eine spätere Serie, die mich sehr beeinflusst hat, war dann Supernatural, weil auch hier wieder Horror und Humor eine Mixtur eingegangen ist, die mir sehr gut gefallen hat. Kommen wir aber nochmal zurück zum geschriebenen Wort. In der Schule wurde versucht, mir höhere Literatur beizubringen. Also Leute wie Camus, Sartre, Thomas Mann, Heinrich Heine oder Bertolt Brecht. Aber in den meisten Fällen konnte ich damit nichts anfangen. Es war mir teilweise zu weit weg von meinem normalen Alltag, als dass ich mich dort einfinden konnte. Zum Teil waren die Themen, die darin verborgen waren, mir auch zu verklausuliert, zu seltsam, die Sprache zu abgehoben, was übrigens auch ein Grund dafür war, dass ich nie etwas mit Lyrik anfangen konnte. Bis heute habe ich große Probleme damit, aus einem Liedtext tatsächlich die Bedeutung herauszufiltern. Es gab natürlich ein paar Ausreißer, sodass ich einen Klassiker wie Canary Row von John Steinbeck im Englischunterricht lesen musste und mir tatsächlich freiwillig die Fortsetzung besorgt habe. Aber ich las auch im Unterricht Geschichten wie Ambrose Bierces An Occurrence at Owl Creek Bridge, die mich damals komplett umgehauen hat. Wer diese Geschichte nicht kennt, ich will hier nicht spoilern, aber besorgt sie euch, liest sie euch durch. Generell hat man mir damals aber zielsicher abgewöhnt, mich mit ernsthafter Literatur zu beschäftigen. Es wurde mir immer wieder vor Augen geführt, dass das, was ich normalerweise lese, Schund ist. Und als Jugendlicher reagiert man darauf mit Widerspruch. Und bis heute ist es tatsächlich so, dass dieser Widerspruchsgeist bei mir weiterhin vorhanden ist. Ich lese immer noch lieber ein Unterhaltungsbuch, als dass ich mich tatsächlich in eine ernsthafte Literatur vertiefe. Eigentlich bedauere ich das sogar, aber ich muss zugeben, ich komme irgendwie nicht aus dieser alten Denkweise heraus. So oft ich es auch versucht habe. Nach der Schule begann ich dann sogar Englisch zu lesen. Ich konnte es ja schon von der Schulzeit her, aber es war eben damals schwer, an englische Bücher heranzubekommen. Und zwar begann das alles, indem ich mir die Dragonlance Bücher aus den USA bestellt habe. Dazu ging man damals in einen Buchladen. Wir hatten in Düsseldorf einen sehr, sehr großen, inzwischen leider geschlossenen Buchladen namens Sternverlag. Wenn man dann die Sachen dort bestellte, dann hatte man eine Lieferzeit von 3 bis 6 Monaten. Und das Schöne daran war, man konnte nie sagen, ob nicht tatsächlich Band 2 oder Band 3 der Buchreihe als erstes kam und man diesen dann zu Hause liegen hatte, während man auf den ersten Band noch wartete. Ich habe mich durch die ersten Seiten durchgekämpft und habe dann aber gelernt, Englisch tatsächlich so zu lesen, wie es dort drin steht. Man musste nicht jedes Wort übersetzen können, man musste nur verstehen, worum es geht. Was bedeuteten die Wörter? Bis heute ist es so, dass ich einige der Wörter nicht wirklich übersetzen kann. Ich weiß aber genau, was sie bedeuten. Der nächste große Moment war dann die erste Trilogie zu Krieg der Sterne oder Star Wars, wie es dann schon tatsächlich hieß, die nach den Filmen herauskam, nämlich die Thrawn-Trilogie. Dabei handelte es sich um eine Folge von 3 Romanen, die nach den Filmen spielten und die Geschichte weiterspannen. Wie ich fand, sehr, sehr gelungen. Der namensgebende Charakter für diese Trilogie war Großadmiral Thrawn, der inzwischen auch wieder Teil des Star Wars-Universums geworden ist, der damals aber mit seinen boshaften Aktionen gegen die Rebellion oder die Republik, je nachdem wie man das sehen wollte, eine herausragende Figur war. Ein wichtiger Teil meiner Jugend war natürlich auch Musik, wobei ich tatsächlich bis 1980 vor allem Instrumentalmusik gehört habe und da wiederum vor allem Filmsoundtracks. Dann aber schlug die Musik über mir zusammen. Ich entdeckte plötzlich Radiosendungen, die mir eine ganz andere Art von Musik nahebrachten. Es war die Zeit der New Wave, ein wenig später die Neue Deutsche Welle. Ich entdeckte Rock und Metal für mich. Und als dann in den 90ern Grunge, Rap und Hip-Hop kam, beschloss ich, dass ich nicht mehr dabei sein wollte. Das war nicht meine Musik. Ich blieb irgendwie in den 80ern stehen und hörte mir diese Musik weiterhin an. Eine Ausnahme davon war lediglich Gothic-Musik und wie man die gesamten Auswüchse dieser Szene später noch nannte, weil diese Musik wiederum etwas in mir anrührte, was ich bislang so nicht gespürt hatte. Und bis heute bin ich dieser Szene zumindest in Teilen treu geblieben. Aber dann kam Ende der 90er Jahre der Mittelalter-Rock mit Bands wie In Extremo oder auch den frühen Subway to Sally. Und bis heute hat mich diese Musik nicht losgelassen. Ich gehe heute noch zu den entsprechenden Konzerten und tobe begeistert durch die Halle, wenn ich auch inzwischen aufpassen muss, wenn wieder mal ein Moshpit droht, dass man mir nicht ins Kreuz springt und mich damit zu Boden wirft. Ich bin halt nicht mehr der Jüngste. Neben all dem hatte ich aber immer eine Faszination für Plüschtiere. Ich habe mir tatsächlich mit über 20 Jahren ein großes blaues Plüschtier gewünscht, das hieß Monster. Das hatte damals seine eigene Fernsehserie und man konnte das für teures Geld kaufen. Und ich habe mir ein solches Monster zu Hause auf mein Sofa gesetzt. Für dieses Tier sind mir später tatsächlich 500, 600 Mark angeboten worden, aber ich habe mich bis heute nicht davon getrennt und wenn ich mich gerade umdrehe, dann sitzt er hinter mir und passt auf mich auf. Meine Freundin und Ehefrau hat sich außerdem immer für Niki-Tiere und andere Stofftiere interessiert und auf unserem Sofa sitzen bis heute oben auf der Lehne ein Haufen Plüschtiere und schauen uns beim abendlichen Fernsehgucken oder Spielen oder beim Abendessen zu. Neben all dem kamen dann aber irgendwann Rollenspiele in mein Leben. Genauer gesagt war es auf einer Klassenfahrt, wohlgemerkt nicht meiner Klasse, sondern der Abschlussfahrt meiner Freundin, auf die ich aus verschiedensten Gründen mit durfte. Und da kam plötzlich jemand auf mich zu, hielt mir die rote D&D-Box. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann guckt einfach Stranger Things, weil da könnt ihr die drin erkennen. Mit dieser Box begann also meine Karriere als Rollenspieler und ich habe tatsächlich niemals DSA gespielt. Bis heute ist das an mir vorbeigegangen, obwohl ich einige Versuche gestartet habe, aber irgendwie klappte das nie. Das große Ziel der damaligen Zeit war das Cthulhu-Rollenspiel. Unser Gedanke war immer, das machen die Guten, das ist Rollenspiel für Fortgeschrittene. Und da wollten wir hin, das musste man doch irgendwann mal schaffen. Inzwischen habe ich selber sehr viel Cthulhu gespielt, habe Cthulhu geschrieben und ich glaube inzwischen, ist das wirklich für Fortgeschrittene? Nein. Es erfordert zwar eine andere Herangehensweise als D&D und ähnliche Spiele, aber letztendlich muss man einfach nur sich ein bisschen hineindenken und kann das Spiel auch dann spielen, ohne dass man fortgeschritten oder besonders gut wäre. Über die Jahre gab es einige Spiele, die mir besondere Dinge nahebrachten. So zeigte zum Beispiel Plüsch, Power und Plunder mir auf, dass man Humor, was mir ja immer wichtig war, auch im Rollenspiel haben kann. Und die Idee, lebende Plüschtiere in einem Rollenspiel zu haben, faszinierte mich natürlich auch aus bereits genannten Gründen. Viel, viel später kam dann Fiasko und brachte mir bei, dass man tatsächlich Rollenspiel ohne Spielleiter spielen konnte, dass man fast ohne Regeln eine gute Rollenspielerfahrung haben kann und wie man aus wenig Material tatsächlich eine gute Geschichte zusammenstrickt. Vor wenigen Jahren dann hatte ich noch einmal ein besonderes Erlebnis, nämlich mit André Wieslers Rollenspiel Protektor, denn das zeigte mir zum ersten Mal, wie man Humor im Rollenspiel richtig anfasst, zumindest nach meinem Geschmack. Und das, obwohl ich damals schon viele Jahre als Hauptautor für Plüsch, Power und Plunder tätig war, aber hier erlebte ich nochmal eine ganz andere Herangehensweise und vor allem etwas, was mich schon immer fasziniert hat seit Ghostbusters, nämlich die Verbindung von Humor und Horror zu einem funktionierenden Ganzen. Und all diese Dinge machen das aus, was heute aus mir geworden ist. Man könnte sagen, ich bin eine Drama Queen. Ich liebe das Pathos. Ich mag es, wenn eine Geschichte auch mal ins Kitschige fast schon abdriftet. Ich liebe Klischees, nur um sie dann zu brechen. Ich bin ein Horrorfreak. Ich bin jemand, der schon immer sich gerne gegruselt hat und der gerne versucht, dieses Gefühl auch anderen zu vermitteln. Und ich bin ein Humorchaot. Ich mag es, wenn etwas beim Spiel am Tisch oder in den Texten, die ich verfasse, die Menschen zum Lachen bringt. Wenn ich all diese Dinge zusammenbringe, dann komme ich da an, wo ich eigentlich hin möchte. Tatsächlich habe ich mich erst in den letzten 10 Jahren ernsthaft mit theoretischen Ansätzen für das Schreiben beschäftigt. Also, wie geht man nach Lehrbuch vor? Welche Arten und Weisen für das Bauen von Geschichten gibt es? Wie schreibt man Regeln? Wie schreibt man Rollenspielabenteuer? Wie schreibt man Geschichten? Tatsächlich habe ich dabei erfahren, dass ich viele dieser Dinge bereits intuitiv gemacht habe. Ich habe aber auch herausgefunden, dass vieles von dem, was angeblich richtig ist, für mich nicht funktioniert. Vermutlich, weil ich schon zu verkorkst war, um das noch in die richtigen Bahnen zu lenken. Darum sage ich auch bis heute, ich bin ein bekennender Banause. Ich kenne viele der Dinge nicht, die man nach Meinung von Fachleuten kennen und oder gut finden muss. Oft passiert es mir auch, dass ich Filme gucke, Bücher lese oder auch Rollenspiele mir angucke und dann denke, wenn das so toll ist, warum gefällt es mir dann überhaupt nicht? Warum will ich da nicht hin? Ich glaube, dass es eben an diesen Einflüssen liegt, die mich über viele Jahre zu dem gemacht haben, was ich bin. Ich persönlich komme mit meinem Geschmack sehr gut klar. Dass ich manchmal von anderen dafür heftig gescholten werde, das ist völlig okay. Aber trotzdem möchte ich mich nicht ändern, nur damit jemand anders sagen kann, dem Ralf, dem gefallen auch die Sachen, die wirklich wichtig sind. Wenn du das anders siehst und wenn du mich jetzt überzeugen willst, dass ich Unrecht habe und dass ich wirklich etwas anders machen sollte, dann kannst du mich wie üblich erreichen, indem du meine Webseite aufrufst unter www.ralf-sandfuchs.de. Du kannst meinen Blog aufsuchen unter sandkastenspiele.blogspot.com. Bei Facebook habe ich eine Seite unter sandfox.info und per E-Mail erreichst du mich natürlich unter mail@ralf-sandfuchs.de. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir angehört hast, was so in meinem Kopf vorgeht. Ich hoffe, ich habe dich nicht allzu sehr gelangweilt. Und wenn dich Sachen interessieren, über die ich gerade gesprochen habe, wie gesagt, sprich mich einfach an. Ansonsten hoffe ich, wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Sandfox labert. Sandkastenspiele sind ein Teil von Pen & Podcast und werden bei Patreon unterstützt von Alexander R., David Z., der Drachentöter, der Wolf, Drachenhöhle, Felix H., Ingelore Philippi, Marco Z., Marina van Rotten, Markus, Thomas T. und Ralf. Sowie außerhalb von Patreon von Bjarne. Vielen Dank für eure Unterstützung. Die Musik aus dem Podcast ist eine gekürzte Fassung des Tracks Positive and Inspiring Corporate von Andrei Sitkov. Lizenziert unter den Humble Big Music Bundle for Games, Films and Content Creators License Terms.